vieles gelang und wenig ging ihm daneben. Uwe war der King, so ist das eben. Er macht das Spiel, wenn sein muss, auch allein.
Kann ich hier stehen bleiben? Hier ist am wärmsten.
HSV, die Uwe Seeler Gentlemen bitten zum Podcast, Folge Nummer 114. Mit dabei ist Jan. Moin.
Moin.
Ah, da kommt es schon. Arne.
Moin, Olli.
Und Tom ist dabei. Moin, Tom.
Ja, ich hoffe, man hört mich besser als dein Intro.
Moin. Wer das Intro nicht richtig gehört hat, das war der Beginn der Story, also des Films von Reinhold Beckmann. Einer von uns über Uwe Seeler, da habe ich es geklaut. Guckt euch das an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Schöne Geschichte, schöner Film. Ja, Uwe Seeler ist am Donnerstag, 21.07. mit 85 Jahren gestorben. Der größte HSV aller Zeiten. Ich habe halt überlegt, was kann man machen? Soll man jetzt eine Geschichte erzählen? Ich glaube, die kennt jeder oder vollständiger könnt ihr euch die überall runterziehen, weil es im Moment tausende Berichte gibt. Ja, ich habe gedacht, dass wir vielleicht kurz erzählen, was wir so persönlich mit ihm verbinden. Wir sind nun nicht so alt, dass wir ihn als Spieler gesehen haben, also zumindest von ihm so beeindruckt waren wie jetzt der Beckmann und der Olli Dietrich, die da im Film mit ihm quatschen. Die sind ja noch 10 Jahre, 12 Jahre älter irgendwie oder noch älter, wenn man jetzt hier ahne. Ne? Und ja, vielleicht habt ihr eine Geschichte. Tom, fang du doch mal an. Was verbindest du mit Uwe Seeler? Vielleicht wart ihr mal saufen oder gar nichts eventuell?
Was mit Uwe war, bleibt auch zwischen Uwe und mir. Das ist ja klar. Das ist nichts für die Allgemeinheit. Mhm. Wie du ganz richtig gesagt
nichts
hast.
Nichts Homophobes, bitte. Ne?
Im Gegenteil, eine reine Männerfreundschaft. Nein, Spaß beiseite. Da war natürlich, wie du gesagt hast, der größte HSVer aller Zeiten. Großartig ist diese Geschichte mit den Italienern, die ihm für damalige Verhältnisse unglaublich viel Geld geboten haben, was er dann abgelehnt hat und gesagt hat, oh gut, kann ja trotzdem nur ein Brötchen morgens essen und fertig ist die Laube. Und solche Sachen sind beeindruckend und gerade in dieser Zeit, wo alle immer nur der Kohle hinterher hecheln, glaube ich, könnte der ein positives Beispiel sein und eine wahre Lichtgestalt. Größer, finde ich, als fast alle anderen großen deutschen Fußballstars.
Gut, aber also zu diesem Thema hat man ja auch viel jetzt gehört, dass die Italiener eben auch den Fehler gemacht haben, dass sie seine Ilka nicht einbezogen haben. Hätte man ein bisschen hintenrum rausgefunden, was sie so gerne mag und sie so ein bisschen mit einbezogen wäre, vielleicht wäre er gegangen. Ne? Aber so,
vielleicht wäre das, aber darum geht es nicht. Er ist nicht gegangen.
Er ist nicht gegangen. Er war immer dabei, ja. Gibt es irgendwas, was Jan verbindet mit dem guten Uwe? Irgendwie ja, hast du mal getroffen?
Tatsächlich, tatsächlich. Also was viele Leute nicht wissen, ist, dass Uwe fast mal mein Nachbar geworden wäre. Also beziehungsweise
viele andersrum. Leute wissen das gar nicht.
Ja,
also, eigentlich niemand.
Ich wusste es selber. Ich wusste es selber bis letzte Woche nicht, als mein Vater sagte, weißt du eigentlich, dass wir damals ein Grundstück kaufen wollten in Norderstedt? Und dann hat der Makler gesagt, ja, und wenn Sie hier einziehen, dann haben Sie wahrscheinlich auch einen sehr prominenten Nachbarn, der das Nachbargrundstück kaufen wird. Und ja, das war Uwe Seeler. Mein Vater hat leider nicht gekauft. Ja, ich denke, Uwes Karriere hat das nicht geschadet. Aber das, ehrlich ja, gesagt vielleicht. Ist es leider auch, ich bin ja auch noch so jung, ist es auch so das Einzige, was ich mit ihm zusammen erlebt habe. Leider, weil ich glaube, das wäre schon ein richtig geiler Typ gewesen, den man gefeiert hätte im Stadion. Ich muss aber eins dazu oder will ich auch gerne dazu sagen, so eine Type, der sich seine Fußballschuhe noch selber kauft, ne, und dann so abliefert und Ehrenfußspieler der Nationalmannschaft und alles wird, solche Typen werden wir leider nicht mehr erleben.
Nee. So sieht das aus. Arne, have you something to tell? Du hast ihn bestimmt getroffen in deiner Karriere.
Ja, ich glaube ja. Ich glaube auch irgendwie mal so auf dem Fußballplatz, aber dann war man auch nur einer von vielen und er lief da irgendwie an einem vorbei. Und, ja, also wir waren, weiß ich nicht, vor 3, 4, 5 Jahren auch auf einer gemeinsamen Geburtstagsfeier. Aber ich bin dann jetzt auch nicht der, der dann da hinläuft und 3 Fotos schießt und ihn voll quatscht und auf Kumpel macht. Das machen andere und ich glaube, jeder, der es nicht macht, ist da ganz froh drum, genauso wie jeder andere auch. Ja, so. Und ansonsten hat man natürlich das fehlende Rasierwasser im Schrank, im Kopf, so in meiner Generation.
Das stimmt, das hat man noch so, das war ja, glaube ich, nach seiner aktiven Laufbahn und das erinnere ich auch noch als Werbung. Im genau. Fernsehen tatsächlich, nicht nur als jetzt irgendwo auf YouTube. Ich habe ihn auch nur einmal im Stadion getroffen, da habe ich ja auch dieses Foto gemacht mit unserem lieben Lati zusammen. Dieses Foto hat es ja immerhin in die WhatsApp-Gruppe jetzt als Bild geschafft. Ich bin da sehr stolz drauf. Und aber was ich ganz lustig fand, ich habe halt, das habe ich ja schon mal erzählt hier, vor 3 Jahren an seinem Geburtstag hat er im Le Döns, da ist immer dieses Eisbeinessen zugunsten Bedürftiger, das macht er zusammen mit ein paar Bremern oder hat er gemacht. Das war das letzte Mal. Da hat er auch immer Geburtstag zu dem Zeitpunkt oder an diesem Tag hat er halt Geburtstag. Und Karl Dall hat ihm ein Ständchen gesungen oder mehrere Lieder. Und da habe ich noch gedacht, zu denen, mit denen ich da war, Karl Dall singt hier Uwe Seeland Ständchen. Das ist ein Moment, der wird so schnell oder vielleicht nicht nochmal wiederkommen. So kam es ja dann auch. Karl Dall ist ja auch von uns gegangen und Uwe, leider jetzt auch. Ich habe noch mal eine schöne Geschichte, eine Frage. Vielleicht kann die jemand beantworten. Uwe Seeler ist ja immer beim HSV gewesen. Ne? Immer beim HSV. 1946 bis 1972 HSV-Spieler. Aber sein letztes Punktspiel. Ach, sehr gut. Erzähl du.
Nee, gut. Nee. Ich habe es nur gerade auch irgendwo wieder... einmal gelesen, aber auch nur eine Headline. Ohne.
Ich kann die Geschichte kurz erzählen. Genau, auf Bitten von Adidas hat Uwe Seeler 1978, also 6 Jahre nachdem er aufgehört hat, ein Gastspiel bei Cork Celtic, einem irischen Erstligisten, gespielt. Das so Gastspiele sind jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen oder gibt es heute noch. Aber was Uwe nicht wusste, war, dass es ein Punktspiel war in der Saison. Und das ist in Irland nämlich erlaubt, dass Gastspieler da mitmachen können. Also hat Uwe Seeler bei Cork Celtic 1978 sein letztes Pflichtspiel gespielt. Die Cork Celtic, die Mannschaft war früher mal gut, zu dem Zeitpunkt ziemlich schlecht. Man hat gegen Shamrock Rovers 2-6 verloren. Und wer hat die 2 Tore geschossen?
Na? Uwe, vielleicht?
Uwe Seeler.
Also schöne, wenn du jetzt irgendeinen irischen Spieler genannt hättest, den keiner kennt, wäre die Pointe auch schräg gewesen.
Ja, aber so steht in seiner Laufbahn eben als letzter Verein Cork Celtic. Ein Spiel, 2 Tore. Das war unser Uwe. Okay, das war... waren unsere Erlebnisse mit dem lieben Uwe. Was sagt ihr zu dem zu der Idee, das Stadion oder die Straße soll nach Uwe benannt werden? Was glaubt
natürlich
ihr, kommt das?
Natürlich.
Ja, oder? Also,
ja, also ich glaube, so schnell kann man es nicht beantworten. Ich glaube, man darf schon ehrlich sagen, natürlich ist die Vermarktung des Stadionnamens eine Geldeinnahmequelle und auch wenn Klaus-Michael Kühne da sagt, ich mache das und das auch auf längere Zeit, auch er hat irgendwann ein natürliches Ende vor sich. Und dann geht wieder die Sponsorensuche los. Und von daher würde ich jetzt spontan auch erstmal sagen, dass die Uwe Seeler Allee am Stadion vorbei vielleicht eine deutlich längere Halbwertszeit hat als der Stadionname. So klar muss man das in der heutigen Zeit einfach mal sagen. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand bereit ist, auch nicht unser Gönner, quasi für die nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahre oder so entsprechendes Geld hinzulegen. Und von daher.
Genug hat er. Aber könnte nicht sowas sein wie Uwe, der Signal, Uwe Seeler Signal Iduna Park. Sowas. Immer, es muss Uwe Seeler und dann. Nein, okay, komm. Wir sind da alle einer Meinung. Da wird einiges passieren. Was genau, wird man sehen. Ne? Aber ich denke mal, Kühne wird dann nochmal irgendwie, zumindest für ein paar Jahre, irgendwie eine gute Idee haben. Schließlich ist es ja sein Name. Also jetzt kann das ja ändern, theoretisch. Aber wir wissen es nicht, was er machen wird. Er ist ja fast so alt wie er. Also die kennen sich auch bestimmt. Kannten sich. Okay, das war unser Uwe Seeler Special. Musste sein, ganz klar. Ja, dann kommen wir mal zu dem, was sonst noch so los war am Wochenende. Ist natürlich jetzt am zweiten Spieltag eine sehr traurige Geschichte gewesen. Heute hat Tom uns alle noch lang gemacht, die nicht im Stadion waren. Deswegen freue ich mich auch besonders auf seinen Bericht gleich. Wir reden noch kurz über die Lage der Liga. Am zweiten Spieltag kann man noch nicht viel sagen. Es hat sich so ein bisschen hier die am Anfang oft mal ganz gut sind, Jahn Regensburg, Heidenheim mit 2 Siegen. Gut, aber nach 2 Spieltagen. Na, was willst du da sagen? Düsseldorf oben ist normal. Ich glaube, da ist noch einiges möglich. Also zur Lage der Liga war es das erstmal. Wird eigentlich Bremen? Ach, die sind auf. Ach, scheiße, ja, egal. Reden wir über das Spiel. 0-1 verloren gegen Hansa Rostock. Und vielleicht kommen wir dann trotzdem nochmal kurz zurück zu Uwe. Wie war es im Stadion, Tom? Arne war auch da, ne?
Nein.
Arne auch nicht. Jetzt gibt es richtig Ärger. Okay, Tom, erzähl mal. Wie war es? Gänsehaut, oder?
Ja. Totale Gänsehaut. Wirklich super schön. Es wurde noch eine sehr, sehr schöne Rede gehalten.
Hast du die verstanden?
Ja, wieso nicht?
Also, weil ich, also man hat im Fernsehen schon nichts verstanden. Und ich finde, ja, wenn die zwei unten vom Rasen über die Mikrofone das erzählen. Also auf der Nordtribüne, finde ich, versteht man da auch nie was. Deswegen würde ich mich mal interessieren.
Nö. Habt ihr das echt? Okay? Ich habe alles gut verstanden.
Vielleicht ist das im B-Rang auch ein bisschen anders als uns.
Das mag sein. Vielleicht, weil da nicht so viele Schreihälse sind. Sondern eher das gesittete Publikum. So wie ich. nein, also wie schon gesagt, ich stand neben Patte und Sandu und während dieser Rede und auch während des gesamten Uwe-Abfeierns haben wir uns permanent angeguckt, unsere Ärmchen hochgehalten und alle Haare standen hoch, weil wirklich alle auch um uns herum eine richtige Gänsehaut hatten, weil das war wirklich sehr berührend und auch ganz toll. Und dazu muss man auch sagen, dass die Rostocker so assig sie in vielerlei Hinsicht sein können, auch in dem Fall mit applaudiert haben, sich ordentlich benommen haben und. Also von daher auch die waren, ich will nicht sagen bewegt, aber haben vernünftig Anteil genommen. Das wäre, glaube ich, der richtige Ausdruck. Das war wirklich schön. Das Spiel, naja.
Also man muss ja auch sagen, die am Donnerstag kam die Nachricht und am Sonntag liefert man da ab. Das muss man schon, muss man wirklich schon sagen.
Kurze Vorbereitungszeit, ne? Dafür war das okay. Ja. Und hat auch ganz gut geklappt.
Nicht zu viel gewollt und tolle Bilder. Gut, dann ist ja nur noch dieses Spiel. Ne? Ja gut, ich meine, wie kann man das bewerten? Vielleicht glaubt ihr, dass die Spieler in irgendeiner Form durch den durch den Ton von Uwe Seeler dann irgendwie, ja, was weiß ich, abgelenkt oder anders drauf waren, oder sind die einfach so jung, dass das nicht...
Also ich glaube nicht, dass von den aktuellen Spielern einer eine große Verbindung zu Uwe Seeler hat, aber anscheinend ist es so, dass ja, irgendwie, wenn großes Brumborium ist und große Fan-Choreo oder Event oder so, dass es doch irgendwie die Mannschaft noch ein bisschen aus dem Takt bringt. Das haben wir jetzt die letzten Saison auch ein paar Mal gesehen. Ja, also das würde ich eher sagen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie aufgrund des Todesfalls irgendwie besonders berührt waren.
Das glaube ich, auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie dadurch insgesamt über die 90 Minuten aus dem Takt gebracht worden sind. Mhm. Das war das gleiche schwierige Spiel wie in Braunschweig. Und das wird uns auch noch ein paar Mal mehr so passieren. Und ja, wir haben nicht allzu viele Lösungen gefunden. Die wenigen Chancen von der Quantität her wie gegen Braunschweig. Hier sind keine Tore reingegangen. Und was ich da schon glaube, was für einen Effekt das drumherum hatte, ist, dass man ja doch ein bisschen mehr noch gewollt hat und dann also auch zum Schluss, spätestens ab der 90. dann eben unbedingt den Sieg wollte, dass da vielleicht schon jeder so ein bisschen im Kopf hatte, wir können hier nicht mit dem Unentschieden vom Platz runter, und dann nochmal einen Ticken mehr hinten den Konter zuließ als sonst. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass so
würde ich direkt gleich zweimal gerne einhaken bei dir. Das würde mich interessieren. Zum einen, im Grunde genommen war das aber doch letztes Jahr auch schon so. Das ist ja jetzt nichts Neues, dass Braunschweig was erfunden hat, dass man sich gegen den HSV hinten reinstellt und auf Konter wartet. Ne? Und Rostock letztes Jahr als Aufsteiger hat ja bestimmt auch schon so gespielt. Und da waren sie ziemlich chancenlos bei uns im Volkspark. Und also da frage ich mich, das ist ja nichts Neues. Also das ist ja jetzt, das muss ja dann irgendwie an der aktuellen Verfassung der Mannschaft liegen, oder ob jetzt Ransdorfer und Benesch irgendwie noch so schlecht integriert sind, dass es nicht rund läuft. Würde ich mal gerne wissen, was ihr dazu sagt. Und dann zu der Endphase. Seht ihr das als Fehler, dass man dann sagt am Ende so, das ist jetzt hier unser Heimspiel, das wollen wir jetzt auf jeden Fall gewinnen, auch wenn wir jetzt hinten aufmachen müssen? Oder hättet ihr das so auf italienische Art gesagt, na gut, also dann nehmen wir eben hier nur einen Punkt mit, aber den sicher?
Naja, also letzteres, wir sind ja hier nicht beim Football, wo man Auszeiten nehmen kann und wo man irgendwie während die Defense auf dem Platz ist mit der Offense irgendwie sprechen kann, sondern der Trainer hat von außen ja nur einen gewissen Einfluss so auf die gesamte Teamleistung. So, und wenn jeder oder nur ein paar Schlüsselspieler so ein bisschen im Kopf haben, nee, ich für mich möchte hier heute nicht mit einem Unentschieden runtergehen und mach noch mal ein bisschen mehr in den 8 Minuten Nachspielzeit, dann kann sowas passieren. Also man kann dann immer nicht sagen, die Mannschaft wollte zu viel oder die Mannschaft hätte mehr auf Punkt spielen müssen. Wie gesagt, es gibt keine Timeouts, wo man das irgendwie in der Form ansprechen kann. Und selbst wenn der Trainer das reinruft, zu zwei Spielern aus den hinteren Reihen, zieh dir noch die 6 nach hinten und sicher ab, funktioniert dann halt nicht immer. Und ich habe auch nicht gesagt, dass Braunschweig das erfunden hat und dass das neu ist. Aber da haben wir uns immer schon schwer getan. Durch eine Doppel-Fünfer-Kette die entsprechenden Wege zu finden. Also auch ein Jatta braucht ja seine 80 Meter Freiraum nach vorne, und die ist bei so einer Doppel-Fünfer-Kette nicht zwingend gegeben. So, und da muss einem dann ein bisschen mal was einfallen und ein, zwei schicke Kombination durch den 16er bis auf die Torlinie und dann versucht, in den Rückraum zu spielen, wie man es dann machen sollte, hat auch funktioniert und dann kommt es halt immer drauf an. Und wenn du sagst, Rostock war chancenlos, also die haben eventuell A, gelernt, wie es nicht geht und haben es jetzt besser gemacht. Und dann musst du halt hoffen, dass in der ersten Halbzeit vielleicht auch mal eine der wenigen Chancen drin ist und dann läuft das Spiel eben auch anders. So, und mit jeder Minute 0-0 ab der Halbzeit wird es für den Gegner ein Ticken einfacher und in den HSV-Köpfen wird es ein Ticken schwerer.
Ja, da hast du sicher recht.
Also man muss aber schon zum Braunschweig-Spiel im Unterschied sagen, dass die erste Halbzeit ja jetzt gegen Rostock deutlich besser war als die erste Halbzeit gegen Braunschweig. Und hatte man als Zuschauer, der live dabei war, deshalb das Gefühl, das machen wir schon in der zweiten Halbzeit, Tom? Also wie war so die Stimmung in der Halbzeit? Ja, haben wir letzte Woche auch geschafft und da waren wir eigentlich in der ersten Halbzeit noch schlechter und das machen wir schon in der zweiten. Oder wie war die Stimmung? Glaubte man an einen Sieg noch?
Auch das ist wieder witzig. Gegen Braunschweig hatte ich letztes Mal ja auch gesagt, hatte ich irgendwie durchgehend ein gutes Gefühl und habe mir keine Sorgen gemacht. Gegen Rostock witzigerweise genau umgekehrt. Da, obwohl es nicht ganz so schlecht lief, hatte ich immer so ein bisschen Schiss, dass wir da einen bekommen. Man muss dazu auch sagen, dass der Schiedsrichter, der hat zwar insgesamt gut gepfiffen, aber da hätte durchaus, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel mindestens in irgendeiner Zusammenfassung gesehen habt und ob das da gezeigt wurde. Glaube ich nicht. Zum Beispiel der Verhoek, der ja auch unseren Lieblings Vuskovic umgenietet hat, der war also mehrfach mit seinen Ellbogen draußen und zwar auf eine ganz fiese Art. Der hätte spätestens...
das ist ja auch ein ehemaliger Pauli-Spieler, ne?
Ja, das kommt erschwerend hinzu. Der hätte eigentlich mit Gelb-Rot vom Platz gehört, und zwar schon rechtzeitig. Das aber nur mal so am Rande. Im Grunde genommen habe ich so ab der 80. gedacht, naja, ein Punkt ist ein Punkt, das denkt man dann ja immer so. Könnte man mit zufrieden sein. Dann hat der HSV nochmal aufgedreht und hatte ja zwei, drei dicke Chancen kurz hintereinander. Die dann aber im Gegensatz zum Braunschweig-Spiel nicht reingegangen sind. Ich war ein bisschen traurig, dass wir da verloren haben. Ich muss es wirklich so sagen. Ein Tiggi traurig. Und das zog sich durchs ganze Stadion. Also es war wirklich totenstill danach.
Dead. Ja, wir hatten, ist es vielleicht auch, letztes Jahr hatten wir auf der rechten Seite, berichtigt mich, wenn es falsch ist, ja, mit Jatta, und dann immer Auswechslung Wagnermann. Zwei Spieler, die wir jetzt überhaupt nicht mehr haben. Jetzt gab es Amici, der dort tätig war, auch unter anderem. Und der ist jetzt auch verletzt. Ist das unser Problem? Müssen wir da nachbessern? Oder wir haben ja eigentlich ziemlich fettes Kader. Ja, ein paar Verletzungen jetzt
noch. Aber die beiden Neuen schlagen halt noch nicht so richtig ein. Dafür war dann die Vorbereitungszeit, auch wenn sie in den Testspielen, ich glaube, der Königsdörfer hat nur im letzten Testspiel gespielt. Glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher.
Der war ist ganz gut eigentlich.
Ne? Genau, der war eigentlich ganz gut. Aber man sieht eben doch, dass die paar Tage, die er da sozusagen mit der Mannschaft verbringen konnte, doch noch nicht ausreichend waren, um sag ich mal, alle Abläufe und um seine Kollegen vernünftig kennenzulernen. Also da hätten wahrscheinlich zwei, drei Wochen mehr allen gut getan. Aber das ist, wie schon gesagt, auch nur meine persönliche
Meinung. Ja, also ich finde, es wird ganz viel über den Königsdörfer gesprochen. Und darin sehe ich so ein bisschen, dass da irgendwie eine ganz große Erwartung in dem liegt, weil auch irgendwie der Transfer irgendwie sich so lange hingezogen hat. Ja. Aber dabei muss man einfach nochmal erwähnen, dass der Typ von Dresden kommt, also in der dritten Liga gespielt hat, kurz aufgestiegen ist in die zweite Liga, dann abgestiegen ist in die dritte Liga. Das kann ja jetzt nicht der Typ sein, der die Qualität die große Qualitätsverbesserung beim HSV ist. Also das ist ja eigentlich jemand, der als Perspektivspieler geholt wird und jetzt erstmal da ist, weil Jatta verletzt ist. Ich denke eher eigentlich, also ich persönlich bin im Moment eher noch dann enttäuscht von der Leistung von dem Benesch, der nun aus der Bundesliga kommt und dem da eigentlich schon der Durchbruch zugetraut wurde. Und gut, der ist jetzt halt kurz da. Und aber das ist vielleicht ein Faktor, dass halt einfach von der Königsdörfer der Anspruch zu hoch ist. Vielleicht empfindet er es auch selber so, dass er zu viel will. Und ja, bei Benesch ist es einfach noch nicht da. Also da kann man natürlich darauf hoffen, dass sich beides positiv entwickelt. Ich persönlich bin aber einfach in solchen Spielen auch nicht so ein Freund von diesem System. Also ich habe nicht, mir fehlt da ein Spieler, der wirklich da in der Mitte, der den Spielaufbau in der Mitte fördert. Das geht mir immer nach dem gleichen Schema so raus auf den Flügel. Der Verteidiger schleppt den Ball hoch oder bringt ihn auf den Flügelspieler, der läuft zur Grundlinie, guckt, er legt wieder zurück auf den Verteidiger und so weiter, bis dann irgendwann geflankt wird und dann ist aber auch wirklich alles formiert und ich weiß nicht, also da müsste man eigentlich, also ich hätte da gerne einen, der in der Mitte mehr die Spielmacherfunktion ausüben kann. Da fand ich Kittel eigentlich immer interessanter als auf der Position jetzt auf dem Flügel. Da hat er jetzt also auch wieder beide Spiele mich gar nicht so begeistert. Keine Ahnung, ob wir da einfach mal nachbessern müssen oder ob sich das vielleicht verbessert dadurch, wenn die Situation mit Benesch eingespielt ist, dass der da mehr zur Geltung kommt. Weiß ich nicht. Aber da sehe ich das so ein bisschen am Haken.
Ich sehe aber auch so ein bisschen Pech einfach bei der Sache. Kittel hatte gute Chancen, Glatzel hatte gute Chancen. Er hat im ersten Spiel Tore gemacht, Glatzel, die eigentlich eher so ein Terodde-Ding waren. Die hätte er sonst nicht gemacht. So ein bisschen, die Chancen waren da. Und es ist so ein bisschen ja Pech, finde ich auch, dass wir da nicht belohnt wurden. Also ich würde das alles noch nicht so schlimm sehen, dass man da jetzt wahnsinnig viel verändern muss, sondern mal abwarten und gerade wegen dieser Seeler-Situation. Vielleicht spielen wir ja ein bisschen befreiter auf in den nächsten Spielen. Hier nochmal zum
Gegner. Das sagen wir immer, abwarten, entspannt bleiben. Bin ich ja auch ein Fan von. Aber was mich schon wieder wahnsinnig gemacht hat, ist dieses kurze hinten rausspielen. Das hat Rostock relativ schnell gemerkt und die sind gut draufgegangen und da sind so brenzlige Situationen durchgestanden. Das war nicht schön. Im Gegenteil.
Alter, absolut gar nicht. Ich habe gestern in der Küche gesessen und mir das angeguckt und geschrien. Das kann doch nicht wahr sein. Weil ich wirklich sagte, was ist das für ein Gedaddel hin und her? Und da war der Ball schon wieder sicher, dann war er wieder weg. Also genau das, was du sagst, das ist wirklich zu luschig einfach. Ne? Also das ist wirklich, man muss dann sagen, und es ist ein Glück. Ich meine, die hatten, das ist absolut nicht erstligareif. Heuer von Hans hat mega gehalten, aber es sind auch viele gute Chancen einfach am Tor vorbeigegangen, weil die eben nicht so gut spielen. Aber gegen eine Erstligamannschaft hättest du so richtig viele Dinger gefangen, also nicht nur das eine. Über das eine nochmal kurz.
Ganz kurz, witzigerweise ist Heuer Fernandes auch wieder in der Kicker-Elf zum zweiten Mal des Tages mit einer 1,5. Und das ist eigentlich ja kein so richtig geiles Zeichen, wenn ein Torwart so derbe viel draufkriegt, dass er sich dadurch immer auszeichnen kann.
Ja, das stimmt. aber er hat auch echt geile Dinger gehalten, das muss man sagen.
Ja, natürlich.
So nicht so, auch, so
komm, Leute, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Ja, und das letzte Ding, das letzte Tor, das war geil geschossen und finde ich nicht, dass das haltbar war, ging einem Fehler von Heil voraus. Habt ihr das noch so drauf? Mhm. Ja. Weil da glaube ich, nicht ganz geklärt war, welche Position er spielt. Da war so ein bisschen durcheinander. Und ich habe davor ein heilloses Durcheinander. Ja. Aha. Wie findet ihr das? Habe ich vorbereitet.
Ja, also. Sehr, sehr schön. Also das zusammen, zusammen mit Trauerspiel ist das ein starker Konkurrenz für den Titel.
Ach so, ja, oh ja. Trauerspiel ist auch sehr gut. Aber kann man, das Trauerspiel, ein heilloses Durcheinander. Wollen wir die Folge so nennen?
Ja, okay, tschüss.
Okay, tschüss. Jan, Gegnercheck.
Nee, ja, aber ganz. Also, Gegnercheck. Ja, ich glaube, Jan hat da auch nichts rausgefunden. Ne?
Ja, ich also, wenn du willst, kann. Also,
ja.
Dann habe ich 2-3 Minuten.
Bitte, bitte nicht sogar ein Drittligist.
Ja. Also ja, Spielvereinigung ja. Bayreuth, wer kennt sie nicht? Der ein oder andere weiß wahrscheinlich noch nicht mal genau, wo Bayreuth ist, außer er ist großer Opernfan.
Ist ja gerade.
Ja, Tom hat völlig recht, die sind Drittligist, brandneuer Drittligist, frisch aufgestiegen. Und der gesamte Kader ist... Ich, da jetzt sich mit Spielern und Namen zu beschäftigen, wäre vermessen, weil da kenne ich auch nicht. Und aber der ganze Kader ist 3,25 Millionen wert, also knapp ein bisschen mehr als ein Benesch.
Als Schmutzel.
Und ja, man hat nach dem Aufstieg sich erstmal vom Trainer getrennt, beziehungsweise der Trainer hat sich wohl vom Verein getrennt und ist nach Aue gegangen. Hat also auch einen brandneuen Trainer, der das erste Mal den Chefcoach-Posten hat, der vorher nur die Assistenztrainer-Position hatte oder eine U-Mannschaft trainiert hat. Ja, und es fehlt allgemein dem Kader an Erfahrung, also auch für Drittliga-Verhältnisse. Deswegen hat man versucht, Manuel Schäffler zu verpflichten. Das ist ein Typ, den kennen wir noch aus der zweiten Bundesliga. Da war sogar mal der HSV interessiert, den als Stürmer zu verpflichten. Das hat aber nicht geklappt, den hat man nicht. Stattdessen setzt man sehr stark auf regionale Spieler. Also da sind der Kader besteht fast nur aus Bayern und Franken, was ja auch eigentlich immer ganz schön ist, regional zu kaufen, ne? Das ist ja im Trend. Und ja, der Trainer, den wir auch nicht kennen, spielt gerne im 4-4-2 oder 4-2-3-1. Ob er das gegen den HSV jetzt macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das ähnlich aussehen wie in Braunschweig. Und ja, es könnte so die berühmte Bananenschale sein auch, ne? Also nach jetzt, sage ich mal, durchwachsenem Auftritt in Braunschweig mit einem glücklichen Sieg und einem traurigen Heimauftakt in Rostock wäre, glaube ich, jetzt eine irgendwie Blamage bei einem Drittligisten im Pokal, was es ja durchaus alles schon gegeben hat, glaube ich, erstmal was vorher in die letzte Saison gebracht hat, wäre alles weggewischt. Ja, von daher liegt schon eine gewisse Brisanz auf der Partie. Das war's.
Okay, also so dafür, dass du
das
zu.
Das ist ganz angenehm, wenn man Olli nicht hören kann.
Könnt ihr mich nicht hören oder was? Eins ist ganz klar, wir rattern die so weg wie lange nicht mehr irgendjemanden. Also das ist. Für mich, also bei anderen so irgendwelche Vereine da, Jena oder sonst was. Aber hier, das wird von Anfang an ein Torfestival, meine Meinung. Also jetzt reicht's langsam mal. Jetzt reicht es langsam mal.
Gib doch mal einen Tipp ab, schnell.
Ja, 8-1. Ich weiß nicht, das eine Tor, aber 8-1. So. Haben wir noch ein paar Minuten oder können wir noch mal, Arne?
2:20.
Ja, lass uns mal eben kurz jetzt stoppen und dann nochmal weitermachen, weil wir haben noch zwei Sachen auf dem Zettel.
Oh, okay. Ich habe keine Zeit.
Okay, was sagt ihr zu den Bierpreisen? 4,95 jetzt erhöht worden? egal oder was? Ja, gut, ist euch egal. Softdrinks
seid ihr eh nicht im Stadion, insofern kann es euch ja egal sein. Dann noch zu Hause kurz, ist ja günstig.
Dann noch kurz das homophobe Plakat. Ganz MV ist schwul, besonders der Hansa-Hul. Ja, also für mich ist es erstmal vom Vers, wie sagt man das? Jetzt fehlt mir das Wort, aber das ganz MV ist schwul, besonders der Hansa-Hul. Da müsste man sagen, ganz MV ist schwul und erst recht der Hansa-Hul.
Meier Vorfelder war noch eigentlich gemeint, oder?
Ja, glaube ich auch.
Naja, das ist einfach nur traurig. Also, ich meine, sich so eine Scheiße Energie aufzubringen, sowas aufs Banner zu bringen und das mitzunehmen, ist schon irgendwie für mich nicht nachvollziehbar für so einen Schwachsinn. Und das dann aber an so einem Tag zu machen,
naja,
ist einfach, weiß ich nicht, was mit diesen Menschen los ist.
Es ist krank und dann auch noch, ganz schnell, dann auch noch, abgesehen davon, dass es schwulenfeindlich ist und dass das absolut scheiße ist, MV ist Mecklenburg-Vorpommern, gibt es so lange, seit 1946, da sind leben so viele HSV-Fans, die auch im Stadion waren als HSV-Fans. Das wissen die alles nicht, diese Deppen. Ne? Also wir sind, das ist ein Nachbar von uns. Fahr da mal durch, da hängen ganz viele HSV-Fahnen. Also.
Lohnt sich gar nicht, darüber zu reden. Über
nein, okay, haben wir deswegen schnell abgehandelt.
Schlimm,
wir haben
schlimm genug, dass sowas überhaupt an so einem Tag Erwähnung findet.
Ja. So, alles traurig.
Zwei. Bitte? Ich sag 5-2.
Ja, 5-2. Tom?
Irgendwas zu 0. 4-0.
4-0 und Jan?
4-1.
Ja, am Samstag um 15.30 Uhr, der Uhrzeit, in der wir nächstes Jahr wieder ganz oft spielen werden, schlägt in der ersten Runde die Bayreuther.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Tschüss, Jungs. Kurz.